Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Ja, ganz herzlich willkommen bei Plus 1. Sie haben es vielleicht schon gemerkt, wir hier bei Plus 1, wir mögen gute Geschichten. Und eine besonders gute Geschichte, die ist uns im letzten Jahr begegnet, die flatterte so durch einige Timelines darum. Darin ging es um zwei junge Filmstudenten, deren Abschlussfilm geklaut wurde. Und zwar von einem Hochstapler aus den USA. Der hat sich als Macher des Films ausgegeben, ist in Talkshows aufgetreten, er hat Preise gewonnen. Und über diesen Film hat der Filmemacher Igor Plischke dann eine Doku gedreht, die, das wurde erst letzte Woche bekannt, sogar in diesem Jahr, Glückwunsch an dieser Stelle, mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Und Igor Plischke ist jetzt bei mir im Studio, ich sag mal Grimme-Preisträger. Igor Plischke, schön, dass du da bist.
Danke vielmals. Man muss sagen, der Film hat den Grimme-Preis gewonnen für Protagonistinnen und Idee. Mhm. Das heißt, ich persönlich habe keinen Grimme-Preis gewonnen, aber der Film.
Also, der Film hat den Grimme-Preis gewonnen und nicht du hast den Grimme-Preis gewonnen.
Ganz
ne?
genau.
Du hast Julius und Moritz, so heißen diese zwei Filmemacher, zwei Filmstudenten Anfang 20, die sich an der Hochschule kennengelernt und angefreundet haben. Die hast du begleitet. Der Julius ist 3D-Artist, er animiert also Filme. Moritz ist Regisseur. Und bevor wir in die Geschichte eintauchen, vielleicht könntest du mal diese beiden Jungs ein bisschen beschreiben. Was sind das so für Typen?
Julius Drost ist der Animator, also er hat gewissermaßen so die technische Umsetzung gemacht und der Animationsfilm, den sie gemacht haben, basiert auch auf seiner Idee und den hat er animiert und das ist ein sehr integrer, netter Mensch, der vor allen Dingen für sich allein zu Hause animiert.
Und der so gute Arbeit machen
möchte. Der sehr, sehr gute Arbeit macht.
Detailverliebt vorgeht, ne?
Total. Und mittlerweile auch eine totale Karriere macht, animiert für verschiedene KünstlerInnen, für Musikvideos und sowas. Und der hatte, glaube ich, ungefähr anderthalb Jahre eben konzentriert an diesem Film animiert.
So wie ich es wahrgenommen habe, ist er eher so ein, so ein introvertierter, um nicht nerdiger Typ zu sagen, wohingegen Moritz, sein Kompagnon, der dann die Regie geführt hat, eher ein meinungsstarker, ein extrovertierter Typ ist, einer, der nach vorne geht und so Visionen durchsetzen will. Da habe ich das ungefähr richtig?
Gute, ganz genau.
Gute Aufteilung bei den beiden. Und Julius' Traum ist es nämlich, ein Praktikum bei den Pixar-Studios zu machen. Und um diesen Traum zu erreichen, da arbeitet er an einem eigenen Animationskurzfilm. Einen traurigen, muss man sagen, Animationskurzfilm über einen kleinen Haushaltsroboter, der heißt Buddy. Der Film, das soll auch sein Abschlussfilm werden. Und Moritz steigt im Laufe des Prozesses eben als Regisseur mit ein. Im Film wird gesagt, dass Julius 1000 Ausrufezeichen Arbeitsstunden in diesen Film gesteckt hat. Ja, wie können wir uns die Zeit vorstellen?
Die Zeit kann man sich so vorstellen, nur kurz, um sozusagen so einen Abriss zu geben und Umriss, wie solche Filme entstehen. Auch solche Kurzfilme, der war, glaube ich, 7-8 Minuten lang, entstehen auf diesem Niveau, dass dieser Film erreicht hat, und man muss dazu sagen, dass das der erste Animationsfilm ist.
Der Mann ist 24 Jahre alt, er hat echt noch nicht so viel gemacht vorher, ne?
Und der Film sieht phänomenal aus und normalerweise würde ein kleines, überschaubares, aber ein Team daran arbeiten. Das heißt, Julius hat hier wirklich gefühlt Tag und Nacht daran gearbeitet. Er hat die Tage über animiert, also jede einzelne Bewegung, wie man das so kennt, aus dem Stop-Trick bearbeitet, angepasst und nachts über lief der Computer, um das zu rendern, also gewissermaßen alle Arbeitsschritte miteinander zu verweben, technisch. Und dadurch war er eigentlich unentwegt zu Hause, hat auch sein Privatleben vernachlässigt, war dort im Tunnel, um diesen Film zu machen.
Und auch immer diese Detailverliebtheit so ein bisschen abzubilden, hat zum Beispiel 3D-Aufnahmen von seinem Kühlschrank gemacht, weil eben Buddy, der Haushaltsroboter, mal den Kühlschrank öffnet und du siehst einen perfekt animierten deutschen Kühlschrank.
Ganz genau, mit deutschen Produkten drin. Und genau, die haben sozusagen, also jede Lamelle, jedes Parkettstück, das wiederum Moritz bei sich zu Hause abfotografiert hatte, hatte Julius dann dort einbauen müssen. Also gewissermaßen jedes Bild, was man in diesem Animationsfilm sieht, oder jedes Detail im Bild, musste separat hergestellt werden auf dem Computer.
Wir hören mal rein, was Julius zu dem Entstehungsprozess sagt.
Ich habe das vorher noch nie, irgendwelche Charakter designt oder so. Es war mir gar nicht so einfach, da überhaupt also sich Formen auszudenken, die es nicht schon gibt. Weil man guckt sich dann irgendwelche Referenzen an und da will man die ja nicht kopieren, logischerweise.
Genau, das waren hier die Zeichnungen. Ach, das hier war die erste Zeichnung, die ich gemacht hatte.
Geil.
Ja, und das Ergebnis ist dann ein 7-minütiger Kurzfilm namens Buddy. Darin sieht man einen wirklich sehr süßen, aber auch irgendwie traurigen Haushaltsroboter, der sich ganz viel Mühe gibt, der eine Geburtstagsfeier für seine Besitzerin vorbereiten soll.
Buddy, you need to hurry up a bit. I told you the guests are coming at 4 and you haven't even started the kitchen.
Dann allerdings passieren ihm eine Reihe Missgeschicke, der Ofen explodiert, dann reißt Buddy auch noch aus Versehen die Deckenlampe ab. Bis er schließlich von seiner Besitzerin rausgeschmissen wird. Das Ende ist offen, traurig, aber doch irgendwie, er fährt in die Freiheit, er fährt raus in die Nacht. Ja, also wir haben gelernt, dass es war wirklich wahnsinnig viel Arbeit. So, der Film ist also fertig, von diesen beiden Jungs gemacht. Was ist dann passiert?
Genau, also der Film wurde fertiggestellt und die Jungs sind natürlich, wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr jung und noch nicht so ganz im Klaren, wie vermarktet man den Film jetzt richtig. Sie hatten unterschiedliche Ideen dabei und Julius war auch, das war ja ein studentisches Projekt, das war sein Diplomprojekt, beschloss den Film bei YouTube hochzuladen. Und lud den dann bei YouTube hoch und hatte da auch sehr viel Zuspruch bekommen. Ironischerweise sehr, sehr viel Zuspruch auch aus den USA. Der Film soll ja auch in den USA spielen.
Ja, stimmt, ja. Hat man nicht gesagt, aber ja. Mhm.
Genau, und da er auch auf Englisch vertont ist, kam dort super viel Feedback. Viele Leute fanden den toll und schrieben da wirklich ellenlange Texte bei YouTube. Und irgendwann im Austausch mit unterschiedlichen Filmemachenden meinte Moritz, vielleicht sollte man den zu Festivals schicken und sprach mit Julius und meinte, man soll den bei YouTube wieder runternehmen.
Und ja, aber dann passiert es, also er reicht den Film ein und erfährt, dass dieser Film bereits veröffentlicht wurde und zwar nicht von Julius und Moritz, sondern jetzt kommt's, von einem amerikanischen Studenten namens Samuel Fallinton. Der hatte den Film scheinbar von YouTube runtergeladen, eine Szene rausgeschnitten, hat ihn umbenannt von Buddy in T130. Ja, und dann Julius und Moritz aus den Credits rausgeschnitten und einfach mal seinen eigenen Namen drunter gesetzt.
Ganz genau.
Also man weiß gar nicht, wie man umgehen soll, weil man sowas einfach gar nicht kennt, dass einem so dreist das weggenommen wird. Und man das jetzt auch so random einfach rausfindet, auf so einem Dienstag oder so.
Und dann haben wir den gegoogelt und dann haben wir so komische Talkshows gefunden, wo der halt mit unserem Film im Fernsehen saß und gesagt hat, ja, das ist der Film, den habe ich gemacht. Dann war eigentlich das Erste, was ich gesagt habe, Jules, wir müssen jetzt mit Anwälten sprechen.
Sie finden also raus, dass Samuel mit dem Film auf zahlreichen internationalen Festivals und Wettbewerben war, dort sogar auch Preise gewonnen hat. Er wird im lokalen Fernsehen interviewt, er tritt in Talkshows auf. Sie sind völlig erstaunt darüber. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview mit Samuel Fallinton.
Es soll kein typischer Film sein mit einem Happy End oder einem Cliffhanger. Ich will, dass Jurys und Zuschauer darüber nachdenken und ihnen der Film im Kopf bleibt, weil das Ende wirklich traurig ist.
Was würdest du jungen Zuschauern raten, die ihren Traum verwirklichen wollen?
Ich würde sagen, probier's aus. Du wirst nur besser in Mathe, wenn du fleißig lernst. Und im Basketball, wenn du spielst. Und Filme machen lernst du nur, indem du einen machst, indem du es versuchst.
So, welches Bild hattet ihr damals von diesem Mann?
Also die zwei Jungs gemeinsam mit ihrem guten Freund Nikita Fedosik hatten angefangen, die Recherche aufzuarbeiten. Und als ich dann eben dazu kam und mich damit auseinandergesetzt hatte, hatten wir natürlich sehr unterschiedliche Bilder von ihm. Und ich kann jetzt auf jeden Fall von meinem Bild sprechen. Ich hatte eine große Faszination für eine Person, die so selbstbewusst, also ohne mit der Wimper zu zucken, diesen Film verkauft und gleichzeitig aber auch kommunikativ derart versiert diesen Film positioniert, als wäre das seiner. Und das Besondere war, du guckst dazu, wir haben diese Szene oder wir haben so eine Stelle auch aufgenommen. Julius hatte wirklich kurz für einen Moment das Gefühl, Moment mal, ist er vielleicht doch der wahre Filmemacher und nicht ich, weil er das einfach so glaubwürdig verkauft hatte. Der ist auf jede Frage dieser Journalistin eingegangen, als hätte der seit 100 Jahren nichts anderes gemacht.
Nicht umsonst heißt dein Film ja auch der talentierte Mr. F. in Anlehnung an den talentierten Mr. Ripley, der ja auch sowas, sich vollkommen identifiziert mit dem, in dessen Rolle er geschlüpft ist. Was waren so die ersten Infos, die ihr hattet? Also was habt ihr über den Jungen erfahren?
Man muss sagen, wir haben extrem viel an Informationen von den Jungs bekommen. Also die Jungs sind sehr weit fortgeschritten mit der Recherche. Gleichzeitig waren wir in einem Moment, in dem immer neue Infos kamen. Also es kamen zu dieser Zeit immer neue Interviews raus, die wir dann gesehen hatten. Und Samuel ist der Sohn eines ehemaligen Bürgermeisters gewesen in einem kleinen Ort in West Virginia. Und ich glaube sogar,
dass Morgantown
ist der Ort, wo er studiert.
Ach so.
Und Huntington ist der Ort, aus dem er kommt. Und dort war sein Vater Bürgermeister und sogar einer der jüngsten überhaupt in den USA. Also das war auf jeden Fall eine Familie, die, ich würde mal sagen, genau so eine Mittelschichtfamilie. Und eine Familie, die, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne zu Kunst und Kultur eine Verbindung hat. Und Samuel hatte unzählige Preise bei Speech and Debate gewonnen. Das ist ja dieses Ding in den USA, bei der man...
Diese Debattierclubs gibt es bei uns so nicht, aber man lernt zu argumentieren und eloquent zu sein.
Genau, und das Besondere ist ja, was das Tolle an diesen Clubs ist, du musst manchmal eine Meinung vertreten, die nicht deine ist, mit einer Inbrunst, als wäre es deine. Und also eben dieses Element, was vielleicht auch eben genährt wird in der amerikanischen Unikultur, Schulkultur, wie auch immer, dass man wirklich, wirklich in der Lage ist, solche Sachen gut zu verkaufen.
Und was wir jetzt vielleicht gar nicht so sehr gesagt hatten, also zunächst einmal sind ja die beiden Jungs hier in Deutschland zu einem Anwalt gegangen und haben gesagt, Entschuldigung mal, das ist ja nun ganz offensichtlich Ideenklau, und die haben denen aber nicht so richtig viel Mut gemacht, dass sie, zumal das in Amerika stattfindet, ihren Film überhaupt zurückbekommen können, und wenn, dann ist es sehr langwierig, sehr kostspielig, und deswegen musste irgendwie ein anderer Plan her, den Film zurückzuholen.
Das ist auf jeden Fall ein Problem, dass, wenn man sozusagen dann auch juristisch dagegen vorgehen will, vor allem über den großen Teich, über den Atlantik hinweg, ist das Problem, dass auch wenn die Wahrheit auf deiner Seite ist, muss man sich irgendwann fragen, ob finanziell das in irgendeiner, in irgendeinem Vergleich steht, was du investieren musst und was du da rausholen kannst.
Als Julius und Moritz rausfinden, dass dieser amerikanische Student Samuel ihren Film auf Festivals einreicht und damit Preise und Geld gewinnt, beschließen sie, in die USA zu fliegen, um ihn dort zur Rede zu stellen. Das ist auch mehr oder weniger der Moment, in dem du dann ins Spiel gekommen bist, die beiden mit der Kamera zu begleiten. Was hat dich an dieser Geschichte gereizt?
Was mich sozusagen von Anfang an fasziniert hatte, war eben die Form, mit der Samuel vorgegangen war. Und ich finde, der talentierte Mr. Ripley ist eine der spannendsten Figuren in Literatur und Film. Und was wir sozusagen häufig haben, ist, wir sehen unterschiedliche Hochstapler, nachdem sie aufgedeckt wurden, und die erzählen dann ihre Geschichte. Hier gab es aber tatsächlich eine Möglichkeit, mit so jemandem zu sprechen, bevor er wusste, dass wir über ihn alles wissen. und dann zu gucken, wie wird diese Person reagieren, wie wird sie versuchen, eine Verteidigungsstrategie aufzubauen, wie emotional wird sie, das hat mich total fasziniert. Mhm. Und gleichzeitig natürlich hat es mich total interessiert, den Jungs, denen eben ihre Lorbeeren hier auch gestohlen wurden, da eine Möglichkeit zu geben, eine Sichtbarkeit zu erreichen, ja, die ihnen nicht zukam, als sie ihren Animationsfilm gemacht hatten.
Der Plan war ja darüber hinaus noch ganz anders ausgetüftelt. Ihr hattet nämlich einen amerikanischen Producer als Strohmann engagiert, der vorgibt, eine Doku über junge Animationskünstler zu drehen, der sich dann aus diesem Grund mit Samuel Fallenton verabredet. Und am ersten Drehtag, da gibt es nämlich auch noch gar keine Konfrontation, sondern Samuel führt so über das Unigelände und erzählt nochmal von seinem Film. Warum habt ihr die Jungs, also die Jungs oder jetzt ihr, ihn nicht direkt angerufen? Warum dieser lange Umweg?
Uns war extrem wichtig, ein Gespräch mit ihm führen zu können. Und die Möglichkeit, dass er sofort zumacht, wenn wir ihn erstmal durch eine E-Mail oder wie auch immer kontaktieren, war sehr hoch. Deshalb hatten wir eben diese Idee mit der Doku über Animationsfilmemacher und haben sogar in New York andere Animationsfilmemacher interviewt. Das heißt, wenn er gewissermaßen Material sehen wollen würde,
Research gemacht hätte.
Hätten wir es ihm zeigen können. Und ich hatte dort ja auch das Interview mit ihm geführt, bevor wir ihn konfrontiert hatten, so dass wir ihm auch das Gefühl geben können, was uns auch sehr wichtig ist, dass es nicht darum geht, einmal so ihm eins auf die Nuss zu geben, sondern wir zeigen ihn in seiner ganzen Grandezza und geben ihm dann die Möglichkeit, auch sich zu verhalten dazu, was er getan hatte.
Naja, er erzählt, dass er es schwer hatte in seiner Schulzeit, weil er gestottert hat, bis eine Lehrerin ihn entdeckt und auf die Theaterbühne gestellt hat. Samuel lernt dann ohne zu stottern zu sprechen und die Lehrerin, die motiviert ihn auch, eigene Filme zu drehen.
Schon als Kind wollte ich selbst was auf die Beine stellen und mein eigenes Ding machen. Deshalb habe ich Fallenton Incorporated gegründet, also quasi mich selbst als Firma. Das klingt einfach besser. Dann habe ich laufend an Projekten gearbeitet. Angefangen habe ich mit einer Kleidungsmarke. Ohne Erfolg. Dann Wanddeko, also Poster, auch ohne Erfolg. Genau zu der Zeit hat mich meine Lehrerin angesprochen, Helen Freeman. Sie hatte immer tolle Kurse und einen Debattierclub. Ich habe da mal teilgenommen, als ich noch schlimm gestottert habe. Manchmal habe ich ein Wort nicht rausbekommen. Ich habe mich daran aufgehängt und es immer wieder wiederholt, als hätte ich einen Sprung in der Platte. Das hat mich wirklich beschäftigt.
Ja, sie hat, haben wir schon gesagt, tatsächlich sein Vertrauen gewonnen. Gleichzeitig macht das den Moment der Konfrontation natürlich heikler, ja, weil ihr ihn ja dann auch auf eine Art und Weise irgendwie betrogen habt. Und im Team gibt es auch Uneinigkeit, weil Samuel, der ist erst 20 Jahre alt und die beiden Jungs, die beiden Filmemacher aus Deutschland, die machen sich einige Sorgen, dass er eine direkte Konfrontation vielleicht nicht gut verkraften würde. Also auch Julius und Moritz sind sich erstmal uneinig.
Eigentlich will ich das selber führen, das Interview. Man muss auch irgendwann mal sich trauen und dann gucken, wie er drauf ist, so.
Ich glaube, so einfach ist das halt einfach nicht.
Doch, das wird so. Löst du nie Konflikte selber? Gehst du dem Ganzen immer aus dem Weg oder lässt es andere machen?
Ja, meistens schon, ja.
Aber ist das gut so?
Nein, natürlich nicht.
Ja.
Aber ich überlege jetzt trotzdem halt diesen speziellen Fall, keine Ahnung.
Was waren denn so diese unterschiedlichen Positionen, die Sorgen, die Jungs sich gemacht haben?
Wie wir schon vorhin darüber gesprochen hatten, wie unterschiedlich die Jungs sind, wollte Moritz da ihn direkter ansprechen, klarer sein, auch seinen Unmut klarer positionieren. Und Julius war da immer vorsichtiger und suchte eine für alle Seiten, glaube ich, positivere Situation.
Für dich als Filmemacher ist natürlich der größtmögliche Knall eigentlich das Gute. Ne? Je mehr Emotionen du einfängst, umso besser für deinen Film. Aber so am Ende einigt ihr euch, dass das Julius und Moritz wie ursprünglich geplant ihn direkt konfrontieren. Er organisiert ein Barbecue. Moritz und Julius, die warten wirklich total nervös, als ob sie selber was falsch gemacht hätten, auf so einer kleinen Terrasse. Und dann kommt Samuel und es geht eigentlich direkt zur Sache.
Jungs, hier ist Sam.
Wow, nice to meet you.
Freut mich.
Nice to meet you.
Ich bin Moritz.
Sam.
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 Toll, dass du heute hier bist, weil wir müssen dir was erzählen. Moritz und ich, wir sind auch Filmemacher. Wir haben in Berlin studiert und machen auch Animationsfilme. Vor einer Weile haben wir einen Film namens Buddy gemacht.
Buddy. Ja, so.
Wir haben wirklich sehr lange an dem Projekt gearbeitet. Es ist ein Film über einen Roboter. Und er muss den Haushalt machen und ist dabei ziemlich tollpatschig.
Ihr seid die eigentlichen Macher hinter T-130. Verstehe. Alles klar. Natürlich.
Wie fühlst du dich gerade?
Gut, das ergibt Sinn.
Das ist sehr unangenehm für uns gerade. Also, wenn du dich unwohl fühlst oder so, sag einfach Bescheid.
Darf ich mich setzen?
Das ist absurd. Also als Zuschauer, als ne, jemand, der jetzt so gar nichts darüber wusste, ich habe den Film gestern geguckt, ist das absurd, weil sie die Bestohlenen, denen wirklich was weggenommen wurde, die ein riesiges Maß an Wut in sich spüren müssten, ihn noch fragen, ob es okay ist, ob er sich hinsetzen möchte, ob sie ihm irgendwie noch ein bisschen mehr so Komfort geben können in dieser Situation. Wie hast du denn das empfunden?
Um jetzt ganz offen zu sein, man darf nicht vergessen, dass für sehr, sehr viele Menschen, und das unterschätzen wir, ist eine offene Konfrontation etwas sehr, sehr Schwieriges.
Na klar.
In eine Situation zu kommen, selbst mit Freunden, mit Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, und wenn man irgendein Gefühl hat von, mir ist Unrecht widerfahren, neigen viele Menschen dazu, diesem Gespräch einfach komplett aus dem Weg zu gehen.
Ja, oder es irgendwie gemütlicher machen.
Es gemütlicher machen.
Setz dich, nimm dir einen Keks.
Genau, und entweder das Problem zu ignorieren und es bauen sich dann, glaube ich, Animositäten auf oder eben gar keine Konfrontation zu suchen, weil in der Konfrontation musst du ja auch immer sagen, ich bin verletzt oder ich bin bestohlen. Das heißt, das ist eine gewisse Opferrolle, die man auch erhobenen Hauptes tragen und aushalten muss.
Aber dann passiert etwas völlig Absurdes. Nicht nur, dass er da sitzt und sagt, ja, ach so, alles klar, das macht Sinn. Er beginnt, die beiden Filmemacher zu belehren.
Kennt ihr das Stück Macbeth? Eure Vision von Macbeth wäre eine völlig andere als meine, wenn man an die Inszenierung des Stücks denkt.
So habe ich das gesehen. Ihr hattet eine andere Vision. Ihr hattet eine andere Vorstellung von T-130 als ich. Und so habe ich das dann umgesetzt.
Soweit haben wir verstanden.
Aber in diesem Fall, weil noch so viel vom ursprünglichen Film zu sehen ist, in T-130, finde ich es schwierig, das als neues Projekt zu bezeichnen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das verstehe ich.
Für uns ist das sehr merkwürdig. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht, dass jemand unseren Film nimmt, neu schneidet und ihn weiterverbreitet.
Habt ihr sowas wie Online-Banking? Ich schicke euch das Geld, das wir von den Filmfestivals bekommen haben. Eigentlich ist es ja euer Geld.
Das ist großzügig.
Das ist nicht großzügig. Ich habe eure Kunst genommen und das Geld dafür bekommen. Das ist wirklich das Geringste, was ich tun kann.
Und wie geht's dir jetzt damit?
Schrecklich. Das ist schlimm.
Wie war das denn für dich? Also wir hatten ja schon gesagt, der Film heißt Der talentierte Mr. F. So, dieser talentierte Mr. Fallington ist ja offensichtlich mit allen Wassern gewaschen, konnte auf alles reagieren. Hast du denn das Gefühl, dass man ihn am Ende dann irgendwie greifen konnte? Oder ist diese ganze Geschichte einfach nur so wie Wasser an ihm abgelaufen?
An diesem Punkt im Film und an diesem Punkt im Dreh hatte ich definitiv das Gefühl, dass er Lotus Teflon auf Steroiden ist.
Ja, also es gab einfach nicht zu fassen.
Es gab keine Möglichkeit, ihn in irgendeiner Form aus der Deckung zu bringen, ihm irgendwie mitzuteilen, das ist so, wie das tatsächlich stattgefunden hat, ihm mit Fakten zu begegnen, weil er eben super viele Deflection-Möglichkeiten und Strategien nutzte, die er ja offensichtlich bei Speech and Debate gelernt hatte, dass man ihm an diesem Punkt eben so nicht begegnen konnte und die Jungs auch an eine Grenze gestoßen waren, wie sie ihm das vermitteln sollen.
Genau, und dann gab es aber nochmal so ein zweites Interview, das hast du dann alleine geführt. So zunächst einmal, ja, behält er seinen Pokerface, er ist so freundlich und professionell. Er geht dann noch mit den Jungs Basketball spielen, wo man sich auch fragt, warum machen die das überhaupt? Und du hast dann aber beschlossen, dass du ihn nochmal alleine interviewst und ja, einen Versuch wagst, hinter die Fassade zu gucken. Wie lief das denn ab?
Das war sehr, sehr spannend. Ich bin natürlich wesentlich älter als Samuel und habe auch irgendwie Fähigkeiten der Kommunikation entwickelt über die Zeit. Aber ich begegnete hier einer Person, die verbal mir im Nichts nachsteht. Also ich habe ihm auf jeden Fall auch verbal oder emotional oder psychologisch auch den Raum gegeben, in dem ich ihn eingeladen habe, seine Geschichte zu erzählen. Und als er das erkannt hatte, dass es nicht hier darum geht, du bist hier irgendwie der Blödmann und ich bekomm's jetzt eins auf die Mütze, sondern die Motivation und den psychologischen Werdegang, will ich fast sagen, der dazu geführt hatte, dass er den Film gestohlen hat, beziehungsweise wie er dann damit umgegangen ist, wie er dann auch mit den Jungs umgegangen ist und das ihm psychologisch zu spiegeln, das brauchte eine sehr, sehr lange Weile, weil das war eben, das Gespräch ist natürlich geschnitten und hat viel länger stattgefunden, aber man merkte irgendwann, dass er doch diese Fassade auch sehr bewusst öffnet.
Das war dann eben auch mein Eindruck. Also er switcht dann zu verletzlich und das können wir jetzt ja mal unseren Zuhörern vielleicht auch überlassen zu beurteilen, ob sie ihm das abkaufen. Wir hören ihn nochmal.
Es leben Milliarden von Menschen auf der Welt, aber zu sterben und niemand kennt deinen Namen, das ist krass. Ich muss echt weinen, das ist krass. Es ist verrückt, aber das ist meine größte Angst.
Und wenn man das umdreht, heißt das, du willst etwas bedeuten.
Ja.
Warum?
Um nicht vergessen zu werden. Für jeden, der zu mir gestanden hat. Scheiße, ihr habt mich. Für jeden, der mir in schweren Zeiten geholfen hat und mir beigestanden hat, wenn es mir schlecht ging und mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Ich will, dass sich das für sie lohnt. Ich möchte ihnen zeigen, dass sie mir zu Recht diese Chancen gegeben haben. Und die Leute, die mir mein Leben schwer gemacht haben, sollen hinter meinem Rücken nichts zu lachen haben.
To put over my head. Tja, also, kaufst du ihm das ab?
Wenn man das Gespräch sich wirklich anguckt, dann teilt Samuel sehr viele Sachen mit. Also er teilt auch Unzulänglichkeiten mit, seine extrem krasse Ambition. Und ich meine, eine hat er uns ja schon mitgeteilt, er will ein Hochhaus in seinem Heimatort bauen, das seinen Namen trägt. Hm. Und wir brauchen hier nicht weitere Verweise, zu wem das sonst noch in den USA gerade passt.
Einfach so ein Fallington Tower.
Das heißt, das, was er hier geteilt hatte, wenn man nur rein das Emotionale, ich wurde gemobbt, rausnimmt, dann habe ich ihm schon das abgekauft, dass er etwas bedeuten will und dafür sehr weit bereit ist zu gehen. Er sagt ja auch, also das Zitat ist, um das zu erreichen, war ich bereit, diesen kriminellen Akt zu verüben. Und das ist für mich schon etwas, das ich als sehr glaubwürdig wahrnehme.
Ja, wir haben ja schon eine ganze Menge erfahren. Igor, wie haben denn Julius und Moritz auf dieses Geständnis reagiert? Oder wie haben sie vielleicht auch den Besuch und diese Reise erlebt? Was hat das mit den Jungs gemacht?
Also auf jeden Fall würde ich sagen, dass die Jungs natürlich daran gewachsen sind, weil sie hier in einer Situation stattfinden mussten, die sie natürlich noch nie erlebt hatten zuvor. Und die Jungs hatten auf jeden Fall, was sie ja auch später sagen, sehr viel gelernt über Konfliktlösungen und wie man damit umgeht, wenn ein Gegenüber ihnen etwas antut und sie durch Kommunikation versuchen, erst einmal ein Verständnis beim Gegenüber für die eigene emotionale Haltung zu erringen, will ich schon fast sagen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, das sie sehr bewusst mitgenommen haben.
Also du wirst nicht sagen, die haben gelernt, wie man sich die Butter vom Brot nehmen lässt und dann noch Danke dafür sagt. Das nicht, nee. Das ist so ein bisschen das Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin. Aber man muss das, wie gesagt, nicht so sehen. Also dieser Film lässt durchaus verschiedene Deutungen zu.
Wie hättest du denn die Reaktion gerechter empfunden?
Naja, also dass sie vorher sozusagen zögern, dem richtig so an den Hals zu gehen, das habe ich sehr gut verstanden. Bis dahin gehe ich mit. Aber in dem Moment, wo der das so an sich ablaufen lässt und noch in eine Belehrung geht und sagt, ja Jungs, aber ganz ehrlich, ich habe euren Film ein bisschen besser gemacht, das wäre eigentlich der Moment gewesen, ihm an die Gurgel zu gehen und zu sagen, so, aber einmal ist auch Schluss. So haben die beiden das aber nicht gehandhabt und das ist völlig respektabel und ich war ja auch nicht in der Situation dabei und wir hören auch nochmal Moritz mit seinem Fazit dazu.
Es hat sich gelohnt, diesen Weg zu gehen, auch wenn es schmerzhaft war und manchmal schwierig und wir dem manchmal nicht gewachsen waren, ist am Ende irgendwas Gutes rausgekommen. Wir haben auch irgendwie diesen Konflikt auf eine mir neue Art gelöst. Ich habe Samuel besser verstanden und wir haben diesen Film zurückgewonnen.
Was hast du aus diesem Dreh so mitgenommen? Vielleicht persönlich auch?
Boah, der Dreh war persönlich, würde wahrscheinlich ganze Romanbände füllen. Also das eben diese zwischenmenschliche Form, über die wir ja auch gerade gesprochen hatten, wie unterschiedlich Menschen mit Empfindungen umgehen. Wie offen sind sie bereit, Gefühle anzusprechen einem gegenüber und eben mitzuteilen, dass sie sich beraubt fühlen, dass sie sich hintergangen fühlen, dass sie Probleme haben mit dem, wie diese Person gerade darauf reagiert. Wie viel Kommunikation auch der Weg ist zwischen dem Gesagten und dem Wahrnehmen auf der anderen Seite. Ja. Das ist etwas, was ich sehr, sehr stark für mich gelernt hatte und dass manchmal Emotionen einfach so krass im Wege stehen, klar diese formulieren zu können. Also, dass die einfach so stark sind, dass man eben nicht so ohne weiteres sagen kann, ich fühle mich gerade danach, weil man eben nicht sich in der Position wiederfinden will, in der man sagt, man ist hier gerade auch verletzlich.
Ja. Na, und es ist vielleicht auch ja schön, also ich fand, das waren sehr, sehr sympathische, sehr auch sehr, sehr sachliche Charaktere und die uns vielleicht auch zeigen, wir leben nicht in so einer Cowboy-Welt, ja, wo jeder seinen Colt zückt und sagt, peng, peng, du hast mich bestohlen, ich vertreibe dich aus der Stadt, sondern das versucht auf so eine Art und Weise zu lösen. Plus, das ist ja eigentlich hinten raus nochmal so ein ganz schönes Schmankerl, da bekommen die auch ihre Preise zurückgeschickt, also die Preise, die eigentlich sie hätten gewinnen müssen, die der Samuel Fallenden entgegengenommen hat. Und er sagt ihnen dann, und das meint er, glaube ich, auch ernst, Jungs, und wenn ihr mal wieder einen Film macht, ich helfe euch bei der Vermarktung, dann läuft es auch ein bisschen besser. Und an der Stelle haben ja dann vielleicht wirklich alle was gewonnen, wenn man das so sehen möchte. Im Film hören wir dann am Schluss nochmal Samuel Fallenden und ja, man muss sagen, er gibt sich geläutert.
Ich glaube, ich habe meine Lektion gelernt. Wann und wo es richtig ist, die Füße stillzuhalten, niemals zu klauen und immer zu bedenken, dass jede Handlung Konsequenzen hat. Dass das andere verletzen kann, egal wie viel Arbeit darin steckt. Nimm nichts, was dir nicht gehört und stell es nicht als deins hin. Es tut mir leid, euch angelogen zu haben. Es tut mir leid, was ich getan habe. Es wird nie wieder vorkommen.
Ob sie Samuel Fallenden jetzt Glauben schenken, also vor allem auch mit seiner scheinbaren Erläuterung, da machen sie sich gerne mal selber ein Bild. Der talentierte Mr. F, so heißt der Film, über die beiden Filmemacher Julius und Moritz und ihre Jagd auf den Hochstapler, den finden sie nämlich in der ARD-Mediathek. Und ich denke, wir haben jetzt umfassend Lust auf diesen Film gemacht. Ich würde ihn mir sofort noch einmal angucken. Und ich bedanke mich bei Igor Plischke. Schön, dass du hier gewesen bist.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's mit dieser Folge von Plus Eins. Aber ich weiß, Sie können nicht genug bekommen. Und deswegen haben wir vorsichtshalber noch eine zweite aufgenommen. In der hat mich der Schauspieler Pierre Sanussi-Bliss besucht und hat darüber gesprochen, wie es war, als schwarzes Kind in der DDR aufzuwachsen.
Die Bauarbeiter, die die Platte hinter unserem Haus gebaut haben, die haben mich Bimbo genannt. Das war aber ein liebevolles Bimbo. Die haben mir Süßigkeiten geschenkt. Das ist auch der Zeit geschuldet. Es gab ja 1962 keine große Weltbildung. Man war in der größten DDR der Welt und das war's dann schon. Und es waren einfach auch so Sachen, wo meine Mutter dann auch gesagt hat, also da guckten Leute in den Kinderwagen und wenn das dann groß ist, spricht das dann Deutsch?
Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Redaktion hatte Emily Ulbricht. Die Studiotechnik Mia Nitz. Produktion Nikolas Hansen. Moderiert habe ich, Caro Cornelli.